Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon.
Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin nach langer Zeit mal wieder dabei, ich bin der Simon und ich freue mich, dass ich den Daniel an meiner Seite habe, der euch heute mit in diese Preview begleiten wird. Hi Daniel.
Hi Simon.
Ja, wir haben anstehend das Monday Night Football Game gegen die Lions, bei den Lions. Und bevor wir da weiter reingehen, kümmern wir uns als allererstes um die Seahawks News.
Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News.
Da gibt es ein paar Neuigkeiten zu verkünden. Zum einen haben die Seahawks Nose Tackle Matt Godel wieder auf das Practice Squad gesigned und zum anderen auch Cornerback Ty Hall. Dafür mussten gehen Running Back George Polani, der auf die Practice Squad Injured Reserve geht, und Safety Marquise Blair wurde schon wieder vom Practice Squad entlassen.
Ja, der macht ein bisschen den Jakob Johnson in Seattle.
Korrekt, in der etwas kleineren Form. Ich habe witzigerweise so einen Artikel von Ran gelesen, der sich damit auseinandersetzte.
Oh. Ja, ich hab ihn auch gelesen und mein Gedanke war einfach nur so, das ist die NFL. Es ist scheiße, aber es ist halt nun mal so.
That's the game. Ja, das passiert, wenn man so krasse Limits setzt, ne, was Personal angeht, was Geld angeht.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man hier jetzt auch zum Beispiel sagen muss, Matt Godel hat, habe ich irgendwo gelesen, wohl dauerhaft mit den Seahawks kommuniziert und die wollten ihn auch generell zurückholen, sobald der hatte sich ja im Training Camp, glaube ich, verletzt, wollten ihn dann zurückholen, wenn er wieder bereit ist zum Mittrainieren. Muss also nicht unbedingt irgendwas für die generelle Tiefe oder generell für die Defensive Tackle Position der Seahawks bedeuten. Nur weil wir gleich nochmal auf Byron Murphy zu sprechen kommen, da braucht man sich, glaube ich, nicht die größten Sorgen machen, dass das irgendwas miteinander direkt zu tun haben muss, aber kann.
Ich zähle da auf dich. Ich nehme dich dann so halt zumindest beim Wort.
Ja.
Genau, Injury, du hast es gerade schon angesprochen. Wir nehmen am Donnerstagnachmittag auf. Das heißt, es gibt noch keinen Injury Report. Das liegt daran, dass das Monday Night Football Spiel ja einen Tag später auch ein bisschen ist. Und ich hier auch deswegen erst einen Tag später sind, einen Injury Report aufzugeben. Wir hatten also gestern einen quasi Bonus-Trainingstag eben ohne Meldung. Wir haben daher auch keinen neuen Status für Defensive Tackle Byron Murphy, gerade schon angesprochen, Running Back Ken Walker und Defensive Tackle Leonard Williams. Was wir allerdings wissen, das ist die schöne Nachricht des Tages, Uchenna Nwosu hat heute das erste Mal wieder trainiert seit seiner Verletzung im August und wird dann demnächst wieder ein Kandidat für die Spiele auch sein. Vermutlich jetzt am Wochenende noch nicht, aber wird dann demnächst auch wieder funktionieren, dass er wieder spielen kann. Also gute Neuigkeiten an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Da ist natürlich jetzt abzuwarten, wie weiterhin mit ihm umgegangen wird. Also ob die Seahawks ihn gerne noch eine Woche länger schonen wollen und dann sicher sein können, dass er vollkommen genesen ist. Oder ob sie sagen, wir haben jetzt lang genug gewartet und er ist eigentlich schon wieder fit und wir können ihn noch spielen lassen. Frage ist, ob das dann so sinnvoll ist. Ja, bei Leonard Williams, PFF, sieht es so, dass die den auf dem Depth Chart für das Spiel haben. Die gehen davon aus, dass er spielt. Keine Ahnung, ob man das jetzt irgendwie für wahre Münze nehmen kann, aber bei denen sieht es, wie gesagt, so aus, dass er spielen würde. Mal gucken.
Ich bin sehr gespannt, gerade ja auch, was die Ken Walker-Frage angeht. Sehr viele offene Fragezeichen noch. Bei Byron Murphy haben wir auch zu der Verletzung.
Genau. Ja, ich weiß gar nicht, wo du gerade bei Ken Walker bist, wie das mit der Tiefe auf Running Back aussieht, nachdem Holani jetzt auf IR quasi ist. Weil dann, glaube ich, reden wir gerade nur noch von Charbonnet und McIntosh. Ich muss mal gerade
gucken. Genau so ist das.
Dann ist das schon wieder ganz schön dürre.
Und ich weiß gar nicht, ob auf dem Practice Squad vielleicht noch einer ist, den man elevaten könnte. Ich wusste aber gerade nicht, wie wer.
Ich guck nach.
Guck du mal nach. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit der Preview Woche 4 gegen die Lions.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, ich habe nachgeguckt. Nein, haben wir nicht.
Hervorragend haben wir nicht. Also was heißt hervorragend? Das ist, so hervorragend, dass du nachgeguckt hast, haben wir nicht. Das ist schade, aber dann müssen die Toten sich das teilen und werden das hier wieder hinbekommen. Wir haben in der vergangenen Woche, Jonas und Thomas haben den State of the Gegner eingeführt und das wollen wir natürlich auch fortsetzen und einmal kurz auf die Lions schauen. Die Lions sind mit 2-1 in die Saison gestartet, gewannen ihre Spiele gegen die Rams und die Cardinals beide und haben knapp verloren gegen die sehr starken Buccaneers bisher. Alle Spiele waren One-Score-Game, gegen die Rams war es erst ein Overtime und bei den Buccaneers war es auch ein sehr knappes Spiel. Das ist natürlich für uns das gute Einfalltor zu sagen, hey, die haben zwar zwei Spiele gewonnen, aber eben auch eins verloren. Die kommen mit 3-0 um die Ecke. Das könnte natürlich für uns eine gute Ausgangsvoraussetzung. Ansonsten kann man sagen, dass, kommen wir gleich auch nochmal zu den Matchups, aber kann man sagen, dass die Lions ein sehr starkes Arsenal an Waffen in der Offense haben. Einige Passempfänger und Läufer, die da schon sehr gut Boden gemacht haben. Einen etwas wackeligen Quarterback mit Jared Goff haben. Und ansonsten eine sehr, sehr, sehr gute O-Line. Eine Defense, die gut aussehen. Was ist dein Eindruck von den Lions her?
Ja, also ich würde sagen, gute Offensive, ein bisschen limitiert, was Playmaker angeht. Also nach St. Brown und Gibbs passiert da nicht mehr allzu viel. Goff spielt in Ordnung, hat halt seine Probleme im Pass, aber das liegt, wie gesagt, an den fehlenden Anspielstationen bei ihm, würde ich sagen. Und die Defensive ist, wenn ich da jetzt so drauf schaue, eigentlich nur richtig gut in der Run-Defense. Alles andere ist eher schwierig. Aiden Hutchinson spielt großartig, hat eine großartige Saison, aber an sich, die machen mir jetzt nicht so richtig Angst.
Ja, also Lions auf jeden Fall ein Team, was man aber auf dem Schirm haben muss für Playoffs auch.
Ja, definitiv.
Der besseren NFC-Teams. Aber von dem, was die Seahawks ja bisher gezeigt haben, auch wirklich ein Team, was machbar ist. Hätten wir ja vielleicht vor der Saison auch noch nicht gedacht, dass das so aussehen würde. Aber dann lass uns mal in die Matchups reingucken. Wir haben es jetzt grob einfach erstmal aufgeteilt in Seahawks Offense gegen Lions Defense. Da würde ich mal reingehen damit, dass die Lions Run Defense, was wir gerade eben schon gesagt, die sehr stark bisher ist, konnten die gegnerischen Running Backs bei sehr wenigen Yards halten. Als Beispiel kann man da aus der letzten Woche gegen die Cardinals James Conner sich mal anschauen, der 9-mal gelaufen ist für 17 Yards. Das sind unter 2 im Schnitt, das ist schon brutal schwach. Oder das kann man eben andersrum sehen, auch als brutal stark, die Lions Defense. Und das passt so ein bisschen zu dem schwachen Eindruck, den wir auch vom Seahawks Running Game in den letzten Wochen hatten. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass das schwierig wird, das Laufspiel in diesem Spiel wirklich zu etablieren und dadurch die Stärke unserer Offensive Line, wenn man überhaupt von Stärken sprechen kann, irgendwie ein bisschen auszuspielen, weil im Run-Blocking ist sie ja eigentlich besser als im Pass-Blocking. Das heißt aber nicht, dass sie gut sei. Und dann gegen eine Lions-Line, die da genau die Stärke hat, gegen den Lauf, das wird eine schwierige Angelegenheit. Also da würde es mich jetzt wirklich mal reizen, einen McIntosh zu sehen, der sowas anders angeht als Zach Charbonnet, der da vielleicht ein bisschen spritziger ist beim Austanzen der Defensive Line. Charbonnet ist da wirklich ein Downhill-Runner eher. Und dafür braucht er eigentlich, ich sage immer so 5 Yards, um in den Tritt zu kommen. Und wenn er die hat und das Gap gut erwischt, dann ist er auch auf und davon. Aber bis dahin ist es halt wirklich anstrengend, sich anzuschauen, wie die Seahawks da im Laufspiel versuchen, voranzukommen über das Spiel. Es wird immer versucht, aber es ist, also ich finde es anstrengend. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, man hat das Gefühl, dass eben einfach, dass es einfach nicht passt. Dass er nur so ein bisschen verhärtet wird und das er eigentlich ja gar nicht ist, weil er der physische Runner ist, ne? Aber er einfach nicht so gut daran ist, elusive die Lücken zu finden, sondern eben mit viel Power kommt, ein bisschen vorgeblockt die Lane auch, also eine wirkliche Lane braucht. Ja, und das ist einfach, da ist die Seahawks O-Line gerade noch nicht, vor allem dann eben wahrscheinlich gegen eine starke Line O-Line noch nicht. Also das sehe ich auch als ein Duell, was schwierig ist. Das hat ja dann auch wieder Implikationen für danach, die Pass-Offense, sich da eben auch zu wehren. Wir haben das jetzt gerade wieder gesehen, ist wieder eine Statistik rausgekommen zur Seahawks O-Line, die da auf 31 gerankt wird in der Pass Protection bei der Winrate. Das ist natürlich schon echt ja unterirdisch. Die Hoffnung kann dann nur sein, dass es besser wird. Zumal, du hast es eben angesprochen, mit Aiden Hutchinson da ein absoluter Profi im Pass Rush um die Ecke kommt, der allein in den ersten beiden Spielen schon über 5 Sacks gesammelt hat und ein 95er Pass Rush Grade sich erarbeitet hat, was natürlich während stark ist und wo sich unsere Tackles, jedenfalls aber auch die Guards und der Center, dann mit schönen Duellen auseinandersetzen werden. Das wird schon ein toughes Matchup. Könnte auch für Charles Cross nochmal so eine richtige Bewährungsprobe sein. Der sah sonst die Saison sehr gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob Aiden Hutchinson immer nur von einer und derselben Stelle aus rusht. Ich weiß nicht, ob ich das gerade irgendwo nachgucken kann. Aber wenn er größtenteils links bleibt, dann ist das Matchup ja eigentlich ganz gut, aber ich glaube, sie werden ihn rotieren. Und wenn sie es nicht machen, dann sind sie selbst schuld.
Ich gehe da auch von aus. Also das ist bei unserer Line vielleicht auch dann einfach der Punkt zum Zweck. Da durchzukommen, genau, dann hängt auch noch so ein Theory darum, ist jetzt auch sicherlich keiner der ganz schlechten Tackles in der Liga. Also meine Sorge, dass die O-Line da auf einmal einem ganz anderen Test ausgesetzt sein wird jetzt, ist da schon recht groß und das könnte einer der entscheidenden Faktoren sein, wie die O-Line da schlägt, vor allem die ganzen Ersatzleute.
Ja, auf jeden Fall. Da kannst du, also wenn wir es im Lauf nicht schaffen und der tiefe Ball halt auch nicht geht, dann kannst du halt nur darauf hoffen, dass Ryan Grubb ein bisschen, ja, variabler ist in dem, was er davor hat und halt wirklich das Kurzpassspiel auspacken kann. Shane Waldron konnte das nicht und ich traue ihm aber Grubb zu, das hat er ja schon öfters gezeigt, dass er hier die ganze Offense einsetzen kann, dass er da jeden Playmaker irgendwie einbinden kann und wenn es dann über kurze Pässe geht, die wirklich nur Gino kriegt den Ball und der Ball ist weg, ohne großartig den Read verfolgen zu müssen, dann ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, hier der O-Line ein bisschen entgegenzukommen und so wenigstens zu verhindern, dass Aiden Hutchinson und auch einen DJ Reader da irgendwelche Vorteile draus ziehen können.
Ich meine, die Pass-Charts, die man sich angucken kann von den Quarterbacks, die sind ja auch bei Tino nochmal deutlich variabler geworden. Also man sieht, er bedient auf die gesamte Breite des Feldes und die gesamte Länge auch, also mit den ganz langen Bällen letzte Woche, DJ Metcalf als Beispiel, aber eben auch kurzen Pässe, vor allem auf DSN, das hat schon ziemlich gut ausgesehen. Wäre auch dann mein Zielbild für diese Woche, dass wir da wieder das gesamte Feld attackieren. Nichtsdestotrotz bringen da auch bei den Lions in der Defense einige sehr fähige Spieler rum. Nehmen wir mal Kirby Joseph, den Safety als Beispiel, der auch schon 2 Interceptions gefangen hat diese Saison und wenn angespielt wird, ein 0,0er Passer Rating zugelassen hat, ein extrem guter Wert, keine Ahnung. Ist natürlich auch stark, sehr stark. Und ansonsten noch so ein Alex Anzalone auf dem Linebacker, auch einer der besten Linebacker der Liga. Die ganze Defense der Lions ist sicherlich eine der besseren Units, jetzt nicht Elite, aber eine der besseren Units. Das wird also für die Offense auch nochmal ein tougherer Test als die ersten 3 Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das bei Running Backs Don't Matter anschaut, wie die Chart für die Defense da aussieht, dann liegt aber ganz klar der Fokus der Lions oder das, was sie auszeichnet, wirklich in der Run-Defense, in der Pass-Defense, sind sie nicht ganz so gut. Und ich glaube, das ist dann halt wirklich der Weg zu gehen über die Playmaker, die man hat, dass die ordentlich eingesetzt werden und dass wir dann versuchen können, darüber im Spiel zu sein und im Spiel zu bleiben. Wir hatten da in der Redaktionsgruppe während des Spiels nach dem DK-Touchdown, dem ewig langen, habe ich geschrieben, dass wir jetzt in den Verwaltungsmodus gehen und du meintest, na, Verwaltungsmodus sehe ich nicht. Ja, aber ich fand schon, es war ein Verwaltungsmodus, aber ich glaube, dieser Verwaltungsmodus ist der, den wir jetzt bei den Lions halt dauerhaft durchziehen müssen, dass man da in lange Drives einfach kommt. Ja, immer 5 Yards, 4 Yards, 7 Yards, langsam das Feld runtergehen, um so viel Zeit wie möglich selbst auf dem Platz zu verbringen und das Ganze halt wirklich mit Kurzpassspiel runterzuspielen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man da vorankommt. Oder siehst du das anders?
Nee, ist nicht ganz genauso. Und da haben wir ja auch wirklich den Vorteil, dass unsere Waffen nahezu alle in Einsatz gebracht werden können. Also dann ist natürlich jetzt Ken Walker, der bei dem noch unklar ist, ob er spielen kann oder nicht. Aber ansonsten ist unsere Offense und unsere Waffen in der Offense allesamt gesund und fit. Wir haben ja sogar ein wenig mehr Variabilität jetzt letzte Woche noch reinbekommen. Beide sind mehr eingebunden worden. Pharaoh Brown war ja auch am Anfang der Saison noch verletzt, ist jetzt wieder da. AJ Barner wurde zum ersten Mal einbezogen. Noah Fant hat auch mehr Targets gesehen. Also da schlummert ja auch noch einiges an Potenzial, was auch Kurzpassspiel ermöglicht und was uns diese konstanten Yards gibt, um das Spiel am Laufen zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne das Running Game zu stark einbinden zu müssen, ohne darauf angewiesen zu sein. Ja. Natürlich werden wir weiterlaufen, auch gegen eine sehr starke Laufdefense, gar keine Frage. Aber eben nicht Run, Pass, Incompletion, um dann bei 3-10 zu sein. Das, was wir letztes Mal viel gesehen haben, das ist, glaube ich, eben, das wird es nicht geben, sondern eher genau wie letzte Woche, wie du es gesagt hast, eher die 4er, 5, 6 Yards Completion, auch über die Mitte, auch kurz, um eben konstant auch kurze Downs zu haben.
Ja, also ich muss halt sagen, am schönsten sind Seahawks-Spiele eigentlich immer so in den letzten 5 Minuten des Spiels gewesen, weil da hast du gesehen, was die Offense leisten könnte, wenn sie denn einmal wirklich am Zug ist. Also die letzten 8 Spielminuten jetzt am Wochenende. Und du schaust dir an, was Zach Charbonnet da leisten konnte, wie Gino das Feld runtermarschiert ist. Das ist halt der Unterschied zwischen dem, was ein Gino Smith kann und was andere Quarterbacks können. Er kann das Game dann halt am Ende closen, weil er den letzten Drive runterspielen kann, wenn er muss.
Ja.
Und das ist das, wo es hingehen muss. Dieser Drive muss das ganze Spiel dauerhaft funktionieren. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist auch, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den man einfach an der Ryan-Grubb-Offense bis jetzt haben kann. Aber da ist die Frage, woran liegt es? Liegt es daran, dass das Playcalling da nicht ausgereift ist, oder liegt es daran, dass die O-Line einfach die Zeit nicht dafür übrig lässt, solche Drives abspielen zu können?
Ja, ich meine, in diesen Klatschmomenten schafft sie es dann ja. Das ist ja das Erstaunliche auch. Aber die Tobi und Max haben das in der Recap auch nochmal noch eingegangen. Immer dann, wenn die Offense abtempo gegangen ist, wenn es schnell ging, wenn wir nicht mit dem und so weiter, dann hat eigentlich sehr gut funktioniert. Das ist für mich natürlich auch ein Zeichen davon, dass da die Müdigkeit der Gegner dann ausgenutzt wurde, die natürlich zum Ende des Spiels auch einfach immer nochmal höher ist. Beziehungsweise die eigene schnelle Halbzeit noch dazukommt. Das lässt sich immer noch auch einfach in dem Maße durchgehen, weil du willst ja auch in der Uhr nehmen und brauchst eben manchmal diese konstante Yardage, die vielleicht auch dann nicht immer mit Touchdown endet oder mit dem Red Zone Visit endet, sagen wir mal dabei, sondern eben vielleicht dann manchmal auch das 30-40 soll nur in Anführungsstrichen dabei rausspringen.
Ja, und auf dem Gaspedal bleiben. Das konnte Seattle ja schon ewig nicht mehr wirklich, wenn sie führen, einfach auf dem Gaspedal stehen bleiben. Und ich glaube, hier muss man in dieses Spiel kommen und das direkt durchziehen. Wenn man die Möglichkeit hat zu scoren und wenn man die Möglichkeit hat durchzuziehen, dann muss man es einfach weitermachen. Und man darf da nicht irgendwie anfangen, langsamer zu werden oder irgendwas zu verwalten. Dann glaube ich, dass die Lions dich dafür bestrafen werden.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wir können das Ganze ja jetzt mal umgekehrt betrachten und mal auf die Seahawks-Defense gucken im Vergleich zur Lions-Offense. Du hast eben schon aufgezählt, die beiden Hauptwaffen, Amon-Ra St. Brown und Jahmyr Gibbs, als Running Back und Wide Receiver. Das kommt dann erweitert noch Sam LaPorta, der Tight End, Jameson Williams als Wide Receiver, der eine erste richtige Saison spielt, und David Montgomery, der auch noch die halbe Last im Backfield trägt als Running Back. Also es gibt da schon auch noch weitere Anspielstationen, die aber vielleicht nicht so sicher sind wie St. Brown und Jameer Gibbs. Zudem kommt natürlich dazu, dass die Lions mit Offensive Coordinator Ben Johnson einen der heißesten Anwärter auf einen Headcoach-Posten im Verlauf der Offseason hatten. Auch bei den Seahawks war Ben Johnson ja im Gespräch. Ist es dann nirgendwo geworden und bei den Lions erstmal als Coordinator? Und der ist natürlich auch noch als Waffe da zu betrachten, ne, der einfach ein sehr kreatives, offensives Spiel aufzieht und da viel rausholt aus an der einen oder anderen Stelle nicht so gute Möglichkeiten. Wo siehst du da die Hauptattackenfenster der Lions gegen unsere Defense?
Gegen die Defense? Also ich glaube, da könntest du am ehesten irgendwie versuchen, also klar, über den Lauf, glaube ich, das ist immer noch die größte Schwäche, die wir im Moment haben. Das ist zuletzt besser geworden, auch weil Mike McDonald da einen Fokus drauf gesetzt hat und gesagt hat, er möchte das gerne unter Kontrolle bekommen. Das hat man dann Woche für Woche jetzt bis Woche 3 gesehen. Aber so eine starke O-Line hatte man halt auch noch nicht vor der Nase von der Defensive Line aus gesehen. Und ich glaube, das könnte dann schon eher Probleme geben. Also das Laufspiel ist hier was ganz Wichtiges. Wobei man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, die Miami Dolphins hatten ja mit A-Chain einen hervorragenden Running Back letzte Woche gegen uns. Und den konnte man wirklich ganz gut stillhalten. Das gibt mir ein bisschen mehr Hoffnung, als es das bis dahin getan hat. Aber das ist, glaube ich, so der größte Angriffsfaktor. Und daraus hinaus dann per Play-Action Amon-Ra St. Brown, der dir in den Slot grätscht und da eventuell auf einen Linebacker oder sowas trifft, wenn man in der Zone-Coverage ist und nicht in der Man, dann glaube ich, könnte das Probleme geben, weil da ja nun mal Jerome Baker ausfällt und da Terry Snyde für ihn einspringt. Und ich kann mir vorstellen, dass du da den Rookie dann ganz schön verprügeln kannst.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Russell Brown hat das die letzten Saisons gezeigt, dass er das hervorragend kann, auch auf die Teams zu laufen und eben sehr gut die Ergebnisse zu lesen und zu gucken, wo er einen Ball kriegen kann. Das hat hervorragend funktioniert. Das wird sicherlich eine der großen Aufgaben für uns Fans. Du hast gerade eben schon die O-Line angesprochen und wirklich die Lions mit einer hervorragenden Offensive Line, das vor allem in Pass Protection, aber auch im Running Game, gibt Jared Goff als Quarterback wahnsinnig viel Zeit. Der weiß allerdings relativ wenig damit anzufangen.
Ja, richtig.
Goff hat schon eigentlich seit Anbeginn seiner Karriere einen, ja, ich sag mal, durchschnittlichen Floor gehabt. Wenig Stealing dabei und wenig Magie gezeigt, so wie die andere, also ich meine, First Overall Pick, wie andere Quarterbacks aus der Range das gezeigt haben. Und gerade das Spiel gegen die Bucks kann man dahingehend auch als bezeichnend sehen, wo er dann zwei Picks geschmissen hat, keinen eigenen Touchdown geschafft hat, trotzdem viele Yards, aber eben ohne Ergebnis. Und das so eine der Hauptschwächen von Goff, dass er es nicht schafft, das zu finishen. Das ist natürlich für uns wiederum gut, dass wir da auf den Quarterback treffen, der eben da so seine Problemchen hat und die Offense der Lions nicht auf Next Level heben kann. Da sehe ich auch einen der Angriffspunkte, dass unsere Ballhawks in der Secondary, die ja bisher auch wirklich überragend gespielt haben und ganz wenig mehr zugelassen haben über den Pass, dann vielleicht jetzt auch mal die Chance bekommen, noch einen Ball abzufangen, Interception sich zu holen und damit das Spiel in die richtige Richtung. Ein Beispiel möchte ich dir noch aufführen, ist mir eben untergekommen. Rick Woolen hat diese Saison bisher 114 Coverage Snaps gespielt und dabei kein einziges Open Target zugelassen. Das ist überragend. Also jedes Mal richtige Coverage, jedes Mal nah am Gegner dran gewesen und einfach ein ganz toller Cornerback jetzt im dritten Jahr. Und da haben wir im Draft wirklich sehr, sehr gut geschlagen vor zwei Jahren.
Ja, da verstehe ich zum Beispiel PFF nicht. Was soll er denn jetzt noch besser machen als das, was er da tut? Und sie geben ihm nicht das perfekte Coverage Grade. Weiß ich nicht, wo man das sehen möchte. Das verstehe ich nicht hundertprozentig.
Ja, ich meine, PFF ist dann letztendlich auch nur eine Note, die sich ausdrückt, den Eindruck, den man hat. Und vielleicht gibt es dann letztendlich doch noch einen Cornerback, das noch ein bisschen besser macht, noch mehr Shutdown ist. Aber also Kernaussage ist, Rick Woolen heißt er mittlerweile, eine absolute Bank in unserer Secondary und mit wirklich überragenden Leistungen bisher diese Saison. Kann man aber wirklich für die Gesamt-Secondary sagen, das sieht auch auf den Safeties gut aus und
das muss man wirklich sagen. Also Julian Love ist großartiger Spieler. Jedes Mal die Versicherung, wenn irgendwas in der Mitte des Feldes irgendwie in die Hose geht, wenn ein Running Back droht durchzubrechen, dann kannst du davon ausgehen, dass in dem Gap dahinter Julian Love auf ihm wartet und ihn dann auf jeden Fall zu Boden bringt. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber mir fällt jetzt nicht ein, dass da irgendein Tackle gemacht worden ist, was dann nicht hundertprozentig gesessen hat, als Sicherheit. Wenn er jetzt durch die Line gegangen ist und versucht hat, den Running Back noch hinter der Line of Scrimmage zu erwischen, dann sah das vielleicht anders aus. Aber wenn er wirklich die Versicherung der Defense war, dass kein Big Play zustande kommt, dass nach dem Catch nicht mehr so viel passieren kann, dann fällt mir gerade nicht ein, dass Julian Love diese Saison da bisher irgendwie Anstalten gemacht hat, sich da falsch zu verhalten. Und das ist einfach, also der ist die Versicherung im Endeffekt von den Linebackern, die ich eben angesprochen habe, die vielleicht ein Problem gegen Amon-Ra sein könnten, weil spätestens, wenn er an Knight vorbei ist, dann werden da entweder Jenkins, der auch toll spielt, ein tolles Pickup ist für aus der Offseason, oder Julian Love stehen und ihn spätestens dann halt höchstwahrscheinlich zu Boden bringen. So, jetzt habe ich es gejinxt und wir werden das am Montag, also Dienstagmorgen, dann sehen, dass es genauso nicht läuft.
Ich bin trotzdem guter Hoffnung und du hast gerade Dinge so angesprochen, wirklich auch hervorragender Spieler, sehr schnell, auch super sicher im Tackling, also wirklich auch ein sehr, sehr gutes Off-Season-Signing. Auch Trey Brown macht bisher einen guten Eindruck, keinen so hervorragenden wie die anderen drei, aber einen guten Eindruck. Das reicht ja vielleicht dann auch, dass man alle vier Positionen in der Secondary auf Elite-Level besetzt hat. Das hatten wir seit 2014 nicht mehr verpflichtet. Aber das sieht schon wirklich alles sehr gut aus und macht Freude, da zu gucken. Natürlich auch eine der klaren Stärken und da hoffe ich eben darauf, dass wir da auch dann vielleicht mal einen Ball abfangen.
Ja, oder dann in dem Fall Coverage-Sacks zu erzeugen. Ja, also wir hatten eben darüber gesprochen, dass die O-Line der Lions ziemlich stark ist und dass man so eine O-Line als Defensive Line in Seattle diese Saison noch nicht vor der Nase hatte. Aber ich weiß nicht, ob die Lions sich nicht mit unseren tollen Defensive Backs da irgendwie schwer tun werden. Und wenn das so sein sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwann der Druck einfach zu groß wird und dass wir dann sehen, dass es Coverage-Sacks gibt, weil Goff dann wirklich zu stark unter Druck steht, was du eben ja schon angesprochen hast. Das ist nicht seine größte Stärke. Dann kann ich mir das gut vorstellen. Sollte Chenna Nwosu spielen, dann hat man da auch eine Variabilität, die man diese Saison noch nicht auf dem Platz sehen konnte von Seiten der Seahawks aus, bedeutet ein wenig Unausrechenbarkeit. Ich meine, klar, man kann sich die Spiele der letzten Saison ansehen, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn Ike McDonald das plant oder ein anderer Coach das in dem Moment plant. Das sieht ja ein bisschen anders aus. Dazu kommt dann noch Derek Hall und Boye Mafe, die bis jetzt super gespielt haben und das dann eventuell auch noch ausnutzen können. Also ich kann mir vorstellen, sollte die Secondary in Seattle halten und den Gegner zu lange den Ball halten lassen, dann können wir hier auch sehen, dass es da ein paar Sacks regnen könnte. Aber dann, wie gesagt, Coverage-Sacks. Nicht unbedingt, weil die Line von sich aus genug Druck aufgebaut hätte, sondern über die Zeit hinweg.
Ja, das ganze Thema Druck ist ein gutes Thema. Da sieht man vielleicht auch ganz gut den Unterschied zwischen den beiden Quarterbacks, die auf dem Platz stehen werden. Während Gino mit Druck hervorragend zurechtkommt und da aktuell der viertbest geratete Quarterback ist, also under pressure, ist es bei Jared Goff so, dass er auf Platz 23 steht. Und das ist genau das, was nachher den Unterschied ausmacht. Die gute O-Line gibt Goff Zeit. Er kann, wenn dann aber mal jemand durchkommt, da nicht gut reagieren. Und Dino ist quasi gewöhnt, mit einer schlechteren O-Line zu spielen und viel aus wenig zu machen. Genau. Zudem sind die Seahawks als Team das Beste, Pressure zu kreieren. Und 71 Pressures, die Seahawks in den drei Spielen erzeugt haben, viel auch durch Blitzes, viel auch durch Cornerbacks, die nach vorne gekommen sind, schon im Second Down teilweise, also auch sehr variabel da an die Mike McDonald Defense unterwegs, fällt mir auch sehr gut bisher, und sorgt, kann eben so dafür sorgen, dass Jared Goff da einen verdammt langen Abend haben wird, und das ein oder andere Mal auf dem Hosenbund sitzen wird oder zumindest an den Computer. Das würde uns
ja auch gefallen. Ja, da wird, glaube ich, auch interessant, was man bis jetzt noch nicht so viel gesehen hat, jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen, sind da wirklich Stunts in der Defensive Line, also dass sich da Defensive Tackle irgendwie durchswitchen, dass da Gaps anders besetzt werden nach dem Snap. Man sieht immer, wie viel, also man sieht immer unterschiedlich angezeigt, wie viel Druck kommen soll und wie viel Druck dann am Ende des Tages wirklich kommt, also wie viel Rusher man dann hat. Keine Ahnung, es werden 6 angezeigt, aber wirklich droppen noch 3 in Coverage und dann hat man nur 3 Defensive Liner da stehen. Das sieht man schon häufig, aber dass die D-Line da noch ein bisschen, ja, Spielraum bekommt, sich da ein bisschen mehr zu bewegen nach dem Snap, das ist bis jetzt noch nicht so dazu gekommen. Ich könnte mir vorstellen, mit der Personalie, die durch den Russo hoffentlich dazu kommen wird, ich hoffe wirklich, dass der jetzt zurückkommt. Man merkt das, glaube ich. Dass dadurch eben sowas dann doch noch ein zusätzliches Ding wird. Und ich glaube, dann hat Jared Goff halt wirklich schlechte Karten, sich da zurechtzufinden. Weil Erfahrung ist das eine, die hat er auf jeden Fall. Aber mit dieser Erfahrung umgehen zu können, das ist das Wichtige. Und das zeigt er bis jetzt einfach diese Saison auf jeden Fall nicht, dass er das unbedingt kann.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall anschauen müssen, wie eben das Running Game der Lions funktionieren wird. Ich denke, dass das immer noch das größte Einfallstor ist. Jetzt da eben ja schon mal drüber gesprochen, jetzt danach nochmal über das Passspiel. Ich denke aber, dass das Laufspiel wird das Einfallstor werden, mit dem sie versuchen werden. Da haben sie mit David Montgomery und Jahmyr Gibbs auf jeden Fall 2 überdurchschnittliche Runner, die uns da Probleme machen können. Sie haben die Line, die uns da Probleme machen kann. Und wir haben da sicherlich in der D-Line auch noch so unsere Themen.
Ja, definitiv.
Nur sehr global galaktisch sagen, weil es ja besser geworden ist. Aber gut, wir waren auch letztes Jahr, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, die 30, also 30 das Beste ist dann andersrum die schlechteste Defense gegen den Lauf. Und das setzt sich natürlich auch noch ein wenig weiter fort. Das kann auch nicht sein, dass quasi von der einen Saison auf die andere komplett umgedreht wird. Das liegt ja nicht nur an Taktik, sondern auch an Spielermaterial.
Ja, auf jeden Fall hat das was damit zu tun. Aber man muss auch sagen, dass mit diesem Spielermaterial, was größtenteils auf jeden Fall in der Line, bis auf Byron Murphy und Nan Hankins, der austauschbar ist, sich nicht großartig geändert hat zu dem, was Pete Carroll hat spielen lassen. Und dafür ist es halt schon wirklich beeindruckend, wie viel besser die Defensive Line einfach geworden ist. Das fand ich schon echt krass.
Das ist hundertprozentig richtig. Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, dass da noch ein First-Round-Pick im Spiel ist, der auch ein wenig Zeit auf dem Platz verbracht hat.
Und die Gegner bisher.
Das auch, genau. Nein, also ich glaube, man darf da jetzt auch nicht verfrüht die Probleme der Defense als geheilt ansehen.
Nein, das auf keinen Fall. Das
sind auch strukturelle Themen, die da langfristig zu lösen sind, aber man sieht auf jeden Fall den Impact des neuen Trainers auf die Leistung der Defense. Und ich glaube, das ist die erste gute Grundlage, um auch langfristig zu sein. Ich glaube, darum geht es uns allen. Wir haben alle immer vor der Saison gesagt, Übergangssaison, wir wissen noch nicht, wo das hingeht. Jetzt stehen wir 3-0 und alle drehen durch. Und schon so leichte Vibes von, hey, die Playoffs sind gekommen. Ja. Aber
statistisch gesehen sind sie das.
Statistisch gesehen mag das so sein, aber wir hatten einen relativ leichten Einstieg in der Saison. Die schwereren Gegner kommen noch. Es ist bisher für uns sehr gut gelaufen, auch weil die Teams in der NFC West sich gegenseitig die Siege weggenommen haben. Also wir stehen in einer guten Ausgangsposition. Aber wenn wir jetzt die Leistungen gegen die Lions und danach gegen die Giants bestätigen und mit 5-0 da drin, dann können wir, glaube ich, nochmal anders über solche Szenarien sprechen.
Ja, ich glaube, dass das Spiel gegen die Lions jetzt wirklich so der Tiebreaker wird, wie die Liga die Seahawks bisher sehen wird. Also sollten sie sich gegen die Lions ordentlich anstellen, nicht dominieren, ordentlich anstellen, dann glaube ich, dass und wenn es, Gott bewahre, ja, aber wenn es hinterher vielleicht ein wirklich nur ein Field-Goal-Unterschied ist und die Lions sollten das gewinnen, ist es, glaube ich, trotzdem dann ersichtlicher, wo Seattle jetzt gerade steht mit dem Team. Weil es ist nicht, bis jetzt, es ist nicht Fisch, es ist nicht Fleisch. Du hast ein 3-0 und du hast eine Defense, die bisher gut gespielt hat, eine Offense, die, wenn sie klickt, sie gut klickt. Du hast ein Problem mit dem Run-Game, okay, aber du hattest, wie gesagt, noch keine Gegner, die dagegen wirklich etwas ausrichten konnten, weil die halt entweder mit Rookies gespickt waren, oder halb zerpflückt waren, bevor sie überhaupt in Seattle angekommen sind. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt so das Spiel, worüber das Narrativ für die nächsten paar Wochen für die Seahawks bestimmt werden könnte. Wo steht dieses Team?
Ja, und gehst mal jetzt von einem Sieg aus und von mir ist auch einem klaren Sieg und einem Sieg danach noch bei den Giants und du gehst wirklich mit 5-0 in die Saison rein. Dann hast du natürlich ganz schnell auch Druck, den du eigentlich vermeiden willst. Da kommt nämlich Druck dazu und Erwartungshaltung dazu. All die Dinge, wo du am Anfang als neuer Head Coach immer sagst, hey, bleib mir fern damit, ich will hier in Ruhe mein Team aufbauen. Dann redest du auf einmal, da passieren ganz andere Sachen im Kopf. Und dann kannst du natürlich auch ganz schnell in eine Falle gehen und das geht doch nochmal.
Ja, also dann nehme ich lieber den Lions los und verprügel danach alle nächsten Teams, anstatt dann wirklich Probleme im Kopf zu bekommen. Aber am Ende des Tages hoffst du natürlich nie darauf, dass das Team, was du unterstützt, verlieren könnte. Es ist aber, glaube ich, auch total spannend zu beobachten dann, wie Mike McDonald und die Seahawks, die neu um ihn herum erschaffen worden sind, so wie sie jetzt sind, dann darauf reagieren. Gibt es Probleme dann danach? Was passiert nach der ersten Niederlage? Wie reagiert der nagelneue Headcoach darauf? Die Erfahrung hat er noch nicht gemacht in der Position.
Und für uns alle wahnsinnig spannend zu beobachten, was dann passiert. Ne?
Und wie sich Dynamiken innerhalb des Teams dann auch nach außen hin verändern. Also es gab dann einen tollen Beitrag jetzt von Brady Henderson auf ESPN, den empfehle ich wirklich jedem zu lesen, der entweder Englisch kann oder kein Problem mit gebrochener Übersetzung durch Google hat. Tolles Stück, da hat er darüber geschrieben, wie Mike McDonald Kommunikation bei den Seahawks umdefiniert hat. Da gab es zum Beispiel unter Pete Carroll früher, in den letzten Jahren auf jeden Fall, keine Tests über deinen Fitnesszustand, nachdem du aus der Offseason wiedergekommen bist. Und jetzt gibt's diesen Test halt. Und wenn du durch den Test durchfällst, dann machst du den Test so lange nochmal, bis du ihn bestehst. Ja, da wurde einem gestandenen Starter, der anscheinend eine große Garantiesumme hat, Namen wurden nicht genannt, aber da wurden dem einfach klipp und klar gesagt, hättest du diesen Vertrag nicht, dann würdest du nicht für mich spielen. Auf jeden Fall nicht in diesem Zustand, in dem du jetzt kommst. Du wärst gefeuert worden. Das hat ein Pete Carroll am Anfang seiner Coaching-Karriere bei den Seahawks auch getan als Head Coach. Er hat strikte, klare Linien vorgesetzt. Und die Frage ist, wie reagiert jetzt ein Team, was in den letzten Jahren mit etwas seichterer Hand von Pete Carroll behandelt worden ist, auf so etwas von einem Head Coach, der teilweise jünger ist als seine eigenen Spieler? Also, naja, kommt drauf an, welcher Spieler dann noch dazu kommt.
ich glaube schon auch, dass da eine neue Geisteshaltung Einzug gehalten hat in die Seahawks-Facilities. Ich finde das gut, aber wir loben natürlich auch einfach gerade viel, weil es sehr gut läuft. Und wahrscheinlich hätten wir auch viel gelobt, wenn Pete Carroll noch Trainer wäre und es jetzt gerade so gut laufen würde. Also man darf das auch nicht alles nur an der einen Entscheidung für einen neuen Headcoach dann festmachen. Da gehört immer auch eine gute Portion Glück dazu und so weiter. Oder Pech des Gegners. Nimm mal die Tua-Verletzung, die natürlich die Dolphins in einer Weise eingeschränkt hat, jetzt am Sonntag, die sonst einfach nicht gegeben gewesen wäre.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Das hat auch was mit dem Team gemacht, glaube ich, in dem Moment. Aber was ich eben schon gesagt habe, also einen Devin Achane konntest du gut unter Kontrolle halten. Und auch Tyreek Hill sah zu keinem Moment irgendwie gefährlich aus. Auch nicht, als er den Ball mal bekommen hat, was selten war. Ja. Aber dann sah er trotzdem nicht gefährlich aus. Das fand ich schon beeindruckend. Das hat schon Mut gemacht in dem Moment. Aber du hast vollkommen recht, man darf es auf gar keinen Fall überbewerten, was wir bisher gesehen haben. Also klar freut man sich darüber, aber das heißt nicht, dass es halt auch so bleiben wird.
Ja. Und so ist es auch mit den Lions, die sicherlich ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben in der Saison, die das Spiel gegen die Buccaneers auf eine Weise verloren haben, wie sie es eigentlich sonst nicht verloren hätten und sonst jetzt vielleicht auch 3-0 da ständen, die sicherlich gegen die Rams und die Cardinals keine dominanten Leistungen gezeigt haben, aber gezeigt haben, was sie können. Und sicherlich am ehesten von den drei Gegnern, die wir bisher hatten, ein Gegner auf Augenhöhe sind. Da waren die anderen drei sicherlich etwas unter unserer Kragen.
Ja.
Okay. Haben wir noch was zu den Matchups?
Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut durch. Also,
ich denke
das
auch.
Wichtigste haben wir, glaube ich, gesagt. Wenn diese Hydra an Seahawks, Wide Receivern und generell Receiving-Optionen wirklich einschlägt, dann sehe ich da echt schwarz für die Defense der Lions.
Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, ways to win. Ich würde die Seahawks Defense gleich übernehmen. Du hast gerade mit der Seahawks Offense schon angefangen. Was sind die ways to win für die Seahawks Offense?
Ja, meiner Meinung nach viel Kurzpass, vielleicht Screens, wenn sie funktionieren. Ja, vielleicht geht man mal mit 13 Personnel auf den Platz und zeigt einfach auch, dass man den Screen werfen möchte und versucht es dann, das zu tun. Aber also solche Sachen könnten funktionieren. Wenn das funktioniert hat und die Line eventuell ein bisschen Zeit zu schaffen, dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal was Tiefes zu versuchen oder ein Broken Play. Das wäre natürlich ideal, aber das ist kein Gameplan. Kurzpassspiel, viel Zeit von der Uhr nehmen. Klar, du musst den Lauf mitnehmen, aber das nicht unbedingt forcieren und dann mit viel Zeit das Feld runtergehen, stetige Drives aufbauen und dann am Ende scoren.
Denn genau einmal auf die andere Seite des Balls geguckt, die Defense, da ist, glaube ich, Blitzing ein ganz entscheidender Faktor. Die Blitzrate wird vermutlich in die Höhe schnellen, eben weil die Schwächen bei Jared Goff auf jeden Fall in der Abwehr von Pressures liegen. Und der zweite Punkt wird einfach sein, den Lauf im Griff zu halten. Da haben die Lions Waffen, die müssen wir verteidigen und da eben die Box vollzustellen, gerade am Anfang auf den frühen Downs, glaube ich, eine gute Idee und kann uns da Sicherheit geben. Und die Secondary, die wird dann schon wissen, was sie mit dem Ball anzufangen hat, wenn er mal durch die Luft fliegt. Und den im Zweifel mal abfangen und vielleicht sogar ja bis auf die andere Seite zum Touchdown.
Big Six. Ja, Jared Goff hatte über 4% Turnover-worthy Plays beim Spiel. Ja, also das ist halt schon Gino dagegen zum Beispiel 0,8% auf die ganze Spielzeit gerechnet. Also das ist schon ordentlich, wenn man das irgendwie materialisieren kann mit Picks, wäre das, glaube ich, ein Spiel, wo die Secondary wirklich glänzen könnte, sollten die Lions neben dem Lauf mal versuchen zu passen.
Ja, Goff bisher bei 4 Picks, Gino bei 3, aber da sieht man auch sehr schön, wo die Differenz in der Qualität der Plays liegt. Bei Gino waren es 3 gepickte Pässe, die 3 getippte Pässe, die jeweils gepickt wurden. Bei Goff eben auch ganz klar.
Ja, die sind einfach in die Coverage geworfen worden. Also das ist der Unterschied. Deswegen sind Statistiken nicht immer unbedingt 100% aussagekräftig. Ich meine Total Stats so oder so nicht. Aber wenn man sich das halt anschaut, man muss das Spiel dazu gesehen haben, wenn man sieht, dass Gino 3 Interceptions hatte. Und die 3 Interceptions waren halt keine, also einer davon, aber die anderen beiden waren halt keine Bälle, die er einfach irgendwo stumpf reingehämmert hat. Sondern da waren Defender mit am Ball vorher schon oder da waren, keine Ahnung, Butterfingers oder so mit dabei. Also das, ne? Schwierig. Ja. das kann man einfach wirklich, wirklich so nicht durch eine Statistik ablesen. Dazu muss man es gesehen haben, um das einschätzen zu können. Und ich würde sagen, diese Interceptions, das sollte man vielleicht, ich weiß nicht, ob die NFL das mal irgendwie organisieren kann, aber oder die NFL-Community drumherum, Interceptions sind halt nicht nur Quarterback-Stats. Am Ende des Tages, ja, sie stehen dann hinterher bei ihm, aber das ist nicht unbedingt immer der Quarterback in dem Moment an Schuld.
Zumindest nicht auch.
Nee.
Aber gut, meine Schuldfrage ist sowieso dann immer sehr subjektiv, ne? Also,
ja, klar.
Ja, deswegen, ja, schwierig einzuschätzen und braucht man immer auch den Gesamten. Okay, aber dann würde ich sagen, schaut euch auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal den Injury Report an. Das wird sicherlich nochmal wichtig werden, wie da Spieler des Jungs auftauchen oder auch nicht auftauchen. Und wer eben dann am Sonntag und am Montag den Einsatz in Frage kommt. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir rüber in Minute Warning für die Tipps.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, angekündigt habe ich es gerade schon und ich mache auch direkt den Anfang. Ich habe mir überlegt, dass die Seahawks das Spiel auf jeden Fall gewinnen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar mit einem 23-14. Was tust du denn?
Ich hoffe natürlich auch, dass sie gewinnen werden. Könnte mir vorstellen, dass das ja auch wirklich ein 50-50-Game wird, wo man dann darüber sprechen muss, wie das verloren geht, falls es verloren geht. Ja, ich muss mir das jetzt gerade wirklich live überlegen, weil ich mir da noch keine Gedanken zu vorher gemacht habe. Wenn ich jetzt so die Folge, worüber wir gesprochen haben, Review passieren lasse, dann glaube ich, liegen die Vorteile eher bei Seattle, außer beim Run-Game. Und wenn so viel dann wirklich überwiegt, dann kann ich mir schon, dann glaube ich schon eher an den Sieg als an eine Niederlage. Und du hast 23-14 genommen. Ich sag, das wird so ein erstes richtiges Nailbiter-Spiel, wo beide Teams relativ auf Augenhöhe sind und dann die Qualität über die Luft entscheidet. Und dann sag ich, es ist ein 27-24, also Field Goal am Ende.
Mich würde aber jetzt schon interessieren, wo du das Patriots-Spiel verfolgt hast, weil wenn das dein
Nail. Das war kein Nailbiter, das war Bullshit.
Das war auch Bullshit, aber also ich kann dir sagen, wir hatten so eine Watch-Party, wir haben alle gestanden und gebetet und ähnliche Dinge getan. Es hat funktioniert, von daher alles gut. Aber ja, ich hoffe, dass es nicht noch einen Nailbiter gibt, aber ich kann mir das auch. Okay, ja, dann haben wir als letztes für euch noch die zweite Spiel. Ich meine, das ja eben schon gesagt, Monday Night Football, Seahawks at Lions in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr. Ist natürlich dann nur auf dem Game Pass zu sehen, weil ja offensichtlich eins von den Nachtspielen. Und es gibt auch leider aktuell keinen Manning Cast, also ihr kommt euch nicht hier zu Ende und noch mit den beiden dann angucken und ja, meistens interessanten Gästen.
Das wäre bestimmt ein Highlight geworden, weil wir da hundertprozentig mal schon Lynch gesehen hätten oder solche Hochkaräter und das zu kommentieren. Also Manningcast, wenn er verfügbar ist, macht er immer sehr viel Spaß.
Ja, ich glaube, ich habe mal in die Liste geguckt. Ich glaube, die Seahawks sind dieses Jahr kein einziges Mal im Manningcast zu sehen.
Also, ärgerlich.
Schade, aber was will man machen? Wir wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß. Falls ihr live guckt, haltet die Nacht gut durch und allen anderen dann ein fröhliches Highlights gucken am nächsten Tag. Genau. Und damit können wir dann auch zur Verabschiedung kommen, die wie immer endet mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.